Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 9. Wie geht gut? Von Tobias Schmitz aus Stern Nummer 10 vom 28.02.2019. Gelesen von Rio Takeda. Wir wollen anständig leben und nachhaltig, im Einklang mit uns selbst, unseren Mitmenschen und der Natur. Doch wie kann das funktionieren? Noch nie hatten wir so viele Optionen wie heute. Das macht es so kompliziert. Eine Reise zu 5 Menschen, die es wissen müssten. Milch war alle. Ich stehe vor der Kühltheke im Supermarkt, greife beherzt ganz nach unten, wo die spärlich bedruckten Packungen für 70 Cent stehen. Da fällt mein Blick auf die Ware etwas höher im Regal. 99 Cent. Die Verpackung zeigt überaus zufriedene Kühe in grünen Landschaften. 30 Cent mehr für Kuhglück, da bin ich dabei. Ich habe die Tüte schon fast in der Hand, als mir einfällt, dass es vielleicht noch etwas Nachhaltigeres gibt im Laden nebenan. Biomilch aus der Region. Die Packung verspricht faire Preise für unsere Bauern. Ich schließe kurz die Augen. In meiner Fantasie stapft ein bärtiger Landwirt mit wettergegerbtem Gesicht auf mich zu. Der Mann sieht aus wie der Almöhi aus Heidi. Er reicht mir seine riesige, raue Pranke. Tränen stehen in seinen wachen Augen. »Danke«, sagt er, »dass du meine Regional-Bio-Fairness-Milch gekauft hast. Deinetwegen konnte ich meinen 7 Kindern warme Kleidung für den Winter kaufen. Du hast das Richtige getan.« Ich öffne die Augen und stürme zur Fairness-Milch nebenan. Nehme gleich 5 Liter zu 1,19 Euro, damit mein Fantasie-Regional-Almöhi auch das Frühjahr gut übersteht. Doch meine Zufriedenheit schwindet schon an der Kasse. Ich komme mir so verlogen vor, weil ich merke, die Biomilch ist mein Feigenblatt. Es verhüllt gnädig mein schlechtes Gewissen. Denn habe ich nicht neulich erst Billigkleidung für 3 Euro gekauft? Ich verhalte mich so häufig entgegen meinen Überzeugungen. Weiß eigentlich genau, dass mein Verhalten falsch ist, bin aber zu bequem oder zu geizig, es konsequent zu ändern. Und ich frage mich, richtig leben, was heißt das? Gutes zu tun? Gutmensch ist ein Schimpfwort. Die Briten bringen es viel besser auf den Punkt. How to be good. Ich frage mich also, wie geht gut? Inventur. In Gedanken schreibe ich eine Liste. Vergleiche das, was mir richtig vorkommt, mit dem, was ich irgendwie falsch finde, aber aus diversen Gründen nicht ändere. Richtig. Ich versuche, da zu sein, wenn andere mich brauchen. Ich versuche, Rücksicht zu nehmen, wo es mir notwendig erscheint. Ich schreibe auf dem Elternabend meines Sohnes das Protokoll, obwohl ich dazu keine Lust habe. Ich esse wenig Fleisch. Ich fahre viel Fahrrad. Ich trinke Leitungswasser. Bücher bestelle ich nicht bei Amazon, sondern beim überaus freundlichen Herrn Pankow im Antiquariat um die Ecke. Ich fliege selten und heize eher sparsam. Ich trenne penibel den Müll. Ich spende Geld. Falsch. Ich fahre einen 12 Jahre alten, stinkenden Dieselfresser. Ich fluche über Autofahrer, die bei Dunkelgelb noch über Ampeln heizen, aber nehme es da selbst nicht so genau. Ich bestelle sehr häufig im Internet und lasse mir alles Mögliche nach Hause liefern. Ich bekleide kein Ehrenamt. Ich kaufe vor allem beim Discounter. Ich besitze spottbillige Supermarktkleidung. Ich produziere Berge von Plastikmüll. Ich werfe Lebensmittel weg und esse Problemfisch wie Thunfisch, Rotbarsch, Zuchtlachs. Ich schiebe jeden Monat ein paar Euro in einen Indexfonds, von dem ich keine Ahnung habe, in welche Branchen er investiert. Wie geht gut? Zu allen Zeiten haben sich Menschen auf die Suche nach dem richtigen Leben, der richtigen Lebensführung gemacht. haben sich gefragt, welche Werte zählen. Wer im riesigen Wissensschatz der Vergangenheit sucht, wird bei Weisen und Gelehrten aus Griechenland oder China fündig, bei Sokrates, Konfuzius und vielen anderen. Auch Christen verfügen über klare ethisch-moralische Maßstäbe, unmissverständlich formuliert in den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Ja, das hilft mir auch heute noch weiter. Aber längst wünsche ich mir das eine oder andere Zusatzgebot. Vielleicht sowas wie: Du sollst nicht im Internet kaufen, wenn dir lebendige Innenstädte wichtig sind. Oder: Du sollst nicht auf dein Handy starren, während deine Kinder dich brauchen. Sowas in der Art. Und ich frage mich, hätte Jesus seine neuen Sandalen im Internet bestellt? Würde Konfuzius heute noch Fleisch essen? Würde Sokrates Obst verschmähen, nur weil es aus Neuseeland importiert wurde? Es ist schwieriger geworden, das Richtige zu tun, weil sich unsere Handlungsoptionen so ungeheuer vermehrt haben. Noch in der Generation meiner Großeltern ernährten sich viele Menschen von dem, was im eigenen Garten wuchs. Im Winter gab's keine Tomaten. Und damit auch nicht die Fragen nach ökologischer Verträglichkeit, nach Lieferketten, CO2-Footprint und fairem Handel. Wahrscheinlich hat in einer globalisierten Welt auch der letzte Bewohner eines Industrielandes begriffen, dass sein Konsumverhalten Auswirkungen hat, über den Horizont des eigenen Lebens hinaus. Weil wir viel wissen, müssten wir eigentlich entsprechend handeln. Denn es hat Auswirkungen, wenn, wie im vergangenen Jahr, 4,1 Milliarden Menschen in ein Flugzeug steigen. Es hat Auswirkungen, wenn für die Herstellung eines Billig-T-Shirts etwa 2500 Liter Wasser benötigt werden. Oder wenn die Produktion eines einzigen Kilos Fleisch je nach Rechnung 15 bis 30 Kilogramm Kohlendioxid erzeugt. Trotzdem bin ich immer wieder in einem Dilemma. Wir sollen mobil und flexibel sein, aber möglichst nicht pendeln. Die Miete wird immer teurer und das Geld nicht mehr, aber super billige Kleidung zu kaufen kann nicht richtig sein. Alles hat seinen Wert. Welchen Werten folge ich? Und was hat das für Folgen? Bestelle ich beim Ökobauern die Bio-Gemüsekiste, wird die von einem Dieseltransporter quer durch die Stadt bis vor unsere Haustür geliefert. Kaufe ich Fairtrade-Bananen im Supermarkt, sind die zusätzlich in Plastik verpackt, während die normalen Bananen ohne diese Extrahülle auskommen. Und jetzt? Wie nachhaltig ist es, sein halbes Leben im Bio-Supermarkt zu verbringen, aber mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fliegen? Wer spart mehr Ressourcen? Der wohlhabende Öko-Fetischist, der auf 180 Quadratmetern residiert? Oder die Mittelschichtfamilie, die sich nur halb so viel Platz leisten kann und Industriefleisch vom Discounter kauft? Wie geht gut? Etwas tun wollen wir fast alle, zumindest sagen wir das den Meinungsforschern. 85% der Deutschen geben an, im Haushalt Energie zu sparen. 81% würden einen bescheideneren Lebensstil führen, wenn das einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung leisten könnte. 74% verzichten nach eigenen Angaben häufiger auf die Nutzung von Plastiktüten. 57% essen angeblich weniger Fleisch. 49% sagen, sie ließen das Auto öfter stehen und 46% erklären, weniger zu fliegen. Allerdings stellen Wissenschaftler einen Mind-Behavior-Gap fest, also eine Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sagen und was die Leute tun. Beispiel Fleischkonsum. Laut Umfragen geben 25% der Konsumenten an, immer oder oft Biofleisch zu kaufen. Sonderbar, denn Experten schätzen, dass der Anteil an Biofleisch auf deutschen Tellern bei nur etwa 2% liegt. Wie das zusammenpasst? Gar nicht. Offenbar ist es leicht, das Richtige zu wollen und viel schwerer, das Richtige zu tun. Klimaschutz geht uns alle an. Dafür müssten wir unser Verhalten verändern. Tun wir aber nicht. Wir verhalten uns nicht rational, wie es die Theorie vom Homo economicus eigentlich vorsieht, sondern immer wieder irrational. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Taylor beschreibt es in seinem Buch Misbehaving. Wir sind fehlbar. Es gibt sie längst, jene Entscheidungshilfen für ein gutes, nachhaltiges Leben, aber wir mogeln uns immer wieder um echte Veränderungen herum. Wäre uns die Sache wirklich ernst und wären wir wirklich konsequent, müssten wir uns etwa beim Thema Ernährung nach den Empfehlungen einer internationalen Expertenkommission richten. Wir dürften nur noch halb so viel Zucker und Fleisch konsumieren und müssten dafür doppelt so viel Obst und Gemüse essen. 43 Gramm Fleisch pro Tag gelten als vorbildlich. Wie geht gut? Es ist heute praktisch unmöglich, die vielen guten und gut gemeinten Tipps im Internet zu übersehen, mit denen ich Ökosau zu einem besseren Menschen erzogen werden soll. Selbst Geschenkpapier gilt inzwischen als Teufelswerk. Auch Waschmittel sollte ich offenbar am besten nicht kaufen, sondern selbst herstellen, etwa aus Kastanien oder Efeu. Dass sich als Mann so gerade eben um die Verwendung einer Menstruationstasse statt Tampons herumkomme, erleichtert mich sehr. Muss ich gleich zum Öko-Extremisten werden, um verantwortungsvoll zu leben? Wir Deutschen produzieren mit 220 Kilo Verpackungsmüll pro Person und Jahr deutlich mehr als der Durchschnitt in Europa. Aber hilft es der an Plastikabfällen verendenden Meeresschildkröte, wenn ich im Supermarkt auf eingeschweißte Tortellini verzichte? Als größte Verschmutzer der Weltmeere gelten Länder wie China, Indonesien oder Indien. Dennoch bin auch ich betroffen, habe meinen Teil dazu beigetragen, dass sich die Menge des Plastikabfalls in Deutschland in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt hat. Einigermaßen fassungslos erfahre ich, dass das ganze deutsche Recycling-System für Verpackungen ein einziger großer Betrug an uns eifrigen Mülltrennern ist. Nicht mal 6% unseres Plastikmülls kehren nach Expertenschätzung wieder in den Herstellungskreislauf zurück. Der Rest wird verbrannt oder landet auf riesigen Halden, etwa in Malaysia. Wie geht gut? Je mehr ich mich als Konsument informiere, desto verwirrter werde ich. Etwa 1000 verschiedene Qualitätssiegel buhlen auf deutschen Produkten um meine Aufmerksamkeit. Aber verbindliche Standards fehlen. Bio ist nicht gleich Bio, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Allein für Schweinefleisch listet Greenpeace 7 verschiedene Qualitätssiegel auf. Bei Textilien sind es 8. Selbst bei der Geldanlage fehlen klare Orientierungspunkte. Ehrensache, dass ich mein Geld nicht wissentlich in Waffenfirmen stecke. Wären grüne Fonds eine Alternative? Wahrscheinlich. Aber wie nachhaltig die Geldanlage tatsächlich ist, bleibt die große Frage. Auch hier keine einheitlichen Standards. Ich muss mir meine ethischen Maßstäbe für das Leben von heute also selbst zurechtzimmern. Vielleicht, indem ich bei großen Denkern abkupfere? Hilfreich wäre jetzt, wenn bei Hard aber Fair die Herren Aristoteles, Immanuel Kant und John Stuart Mill diskutierten. Entspringt das gute Tun einem guten Charakter? Oder bringen gute Taten erst den guten Charakter hervor? Oder geht es allein um die Handlung selbst, um die Pflicht also, sich seines Verstandes zum Wohle aller zu bedienen, wie es Kant in seinem berühmten kategorischen Imperativ formuliert hat? Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Mill wiederum würde wohl weder die Motive noch die Handlung betrachten, sondern vor allem ihre Folgen in den Blick nehmen und sagen: Gut ist, was Gutes nach sich zieht. Gut und richtig also ist das, was den größten Nutzen für alle bedeutet, die von einer Handlung betroffen sind. Wäre es demnach gut, Kinderarbeit zu bestrafen, auch wenn in manchen Ländern die Kinder noch immer das Einkommen ihrer Familie sichern? Ich komme nicht weiter und beschließe, mich auf eine kleine Reise durch Deutschland zu machen, zu Menschen, die sich mit dem, was gut und richtig ist, auskennen sollten, zu einem Ethiker und Theologen, einem Politiker und Aktivisten, einer Geistlichen, einer Umweltschützerin und zu einem alten Menschen mit Lebenserfahrung. Also, wie geht gut? Der Aktivist und Politiker. Ein kleines Café in Berlin-Kreuzberg. Ich bin mit einem Querkopf verabredet. Jan van Aken, 57, studierter Biologe, war unter anderem Gentechnikexperte bei Greenpeace, UN-Inspekteur für biologische Waffen und saß für die Linken 8 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Zur Verabredung erscheint er in Jeans, grauem Kapuzenpullover und weißem T-Shirt. Ist das fair gehandelt? Van Aken stutzt. Dann grinst er, zieht sich die graue Jacke und das T-Shirt über den Kopf. Nun sitzt er mit nacktem Oberkörper im Café und untersucht das eingenähte Herstellerschild des T-Shirts. Ein Bio-Label. Van Aken atmet auf. Das habe ich schon viele Jahre. Ziemlich gute Qualität. Aber versuchen Sie mal für einen 1,96-Mann wie mich einen Öko-Kapuzenpulli zu finden. Fast unmöglich. Schon sind wir im Thema. Wie verhalte ich mich richtig und wo liegen die Grenzen meines Handelns? Ich kann mich nicht immer und überall perfekt verhalten, sagt Van Aken. Unser Leben steckt voller Widersprüche und damit müssen wir leben. Gut leben geht nicht, besser und bewusster leben geht aber schon. Bedeutet, die Rettung der ganzen Welt dauert noch ein bisschen. Kein Grund, in Pessimismus zu verfallen. Es tue gut, sich zu vergegenwärtigen, dass Wandel in verschiedenen Bereichen möglich sei. Atomkraft? Wir sind ausgestiegen. War lange Zeit undenkbar. Gentechnik? Gibt es in Deutschland praktisch nicht. Mindestlohn? Haben wir. Hambacher Forst? Unser Bewusstsein ändert sich. All das macht mir Mut. Van Aken sagt, er glaube zu 100% an das Gute im Menschen. Ich verstehe, dass wir uns von all den Entscheidungsoptionen überfordert fühlen, sagt er. Aber es helfe schon, sich von dem Druck zu befreien, immer und überall das Maximale erreichen zu wollen. Ich mag keine Öko-Verkniffenheit, denn Verkniffenheit macht hässlich. So steigt Van Aken durchaus ins Flugzeug, aber nie gedankenlos. Er kauft ganz bewusst auch mal den Nicht-Bio-Käse, einfach weil der ihm schmeckt. Oder isst im Fußballstadion die ganz normale Bratwurst, weil sie für ihn dazugehört. Er wägt ab, was für ihn geht und was nicht. Online-Shopping zum Beispiel geht nicht. Oder Dinge zu kaufen, nur weil sie billig sind. Neulich war er erkältet und wollte sich eine Hühnersuppe kochen. Ein Huhn aus Massentierhaltung kostet ein paar Euro. Ein Bio-Huhn 25. Das war ihm zu teuer. Also hat er sich nur ein halbes Bio-Huhn gekauft. Wir kommen jeden Tag an solche Entscheidungspunkte, wo es einfach sinnvoll ist, 3 Sekunden innezuhalten, um sich klarzumachen, was man gerade tut und um die eigene Trägheit zu überwinden. Es gibt, glaubt man Van Aken, viel zu tun. Kohleausstieg, eine neue Friedensbewegung, neue Ideen für Mobilität. Wir sind 82 Millionen Menschen, sagt Van Aken. Wenn jeder für sich etwas tut, verändert sich etwas. Warum nicht in eine Gewerkschaft eintreten, sich einmischen, ein Ehrenamt annehmen, politisch handeln? Van Aken verabschiedet sich. Seinen Kaffee zahlt er selbst. Auch das ist seine Überzeugung. Autonomie und Unabhängigkeit sind wichtig. Ich fahre zurück nach Hamburg. Der Umweltschützer. Die Büros von Greenpeace Deutschland in der Hamburger Hafencity sind auf mehreren Stockwerken um ein Atrium gruppiert, das als Ausstellungsfläche dient. Über den interaktiven Exponaten hängt, wie eine moderne Skulptur, eine etwa 10 Meter hohe, strudelförmige Installation aus Plastikmüll. Mit der Ausstellung gibt Greenpeace mir ein paar Denkanstöße. Ein Durchschnittsdeutscher besitzt etwa 10.000 Dinge. Alle menschengemachten Dinge wiegen 60.000 Mal so viel wie alle Menschen zusammen. Jeder Deutsche kauft etwa 60 Kleidungsstücke im Jahr. Kleidung wird immer seltener repariert, sondern einfach weggeworfen. Etwa die Hälfte der Deutschen war noch nie beim Schneider. 60% unserer Kleidung besteht aus Kunstfasern. Ein einziges Kleidungsstück kann bei der Wäsche 700.000 Kunstfasern verlieren, die als Mikroplastik ins Abwasser gelangen. Insgesamt landen etwa 6-10% des weltweit produzierten Plastiks im Meer. Wie gehen Menschen, die für Greenpeace arbeiten, selbst mit all diesen Zahlen um? Gelingt ihnen das gute, richtige Leben? Ich frage Roland Hipp, seit 2002 in der Geschäftsführung von Greenpeace Deutschland. Ich sehe die Herausforderungen, die viele Menschen beim Einkaufen haben, sagt er, denn ich weiß bei vielen Produkten auch nicht, was hinter den Versprechungen steckt. Schon beim Thema Bahnfahren sei die Verwirrung der Verbraucher groß. Ich fahre fast nur mit der Bahn. Das Unternehmen sagt mir, du fährst grün, ohne Emissionen. Stimmt aber nicht. Das ist ein rechnerischer Wert, der bisher nur für den Fernverkehr gilt. CO2 wird also trotzdem produziert. Da gibt es erst Klarheit, wenn die Bahn vollständig auf regenerativen Strom umgestiegen ist. Solange das nicht geschieht, wäre die Fahrt mit einem vollbesetzten Bus ökologischer als der ICE. Dem Greenpeace-Geschäftsführer ist sehr bewusst, wie schwierig es ist, richtig zu handeln, selbst mit allem Wissen als Umweltschützer. Er hat daher Felder definiert, die ihm besonders wichtig sind und wo Veränderung im Kleinen funktionieren kann. In diesen Feldern bin ich gut informiert und entscheide sehr bewusst, sagt Hipp. Ich kaufe Bioprodukte, die die strengen Standards einhalten und nicht nur die deutlich schwächeren EU-Anforderungen. Ich esse kein Fastfood und kein Fleisch. Ich steige innerhalb Deutschlands nicht ins Flugzeug, nutze Ökostrom, was meine CO2-Bilanz extrem verbessert, und meine Fahrten mit einem Auto sind sehr begrenzt. Hipp will sich moralisch nicht überlegen fühlen. Er verurteile nicht, sagt er. Aber es gebe gerade beim Thema Konsum Aspekte, zu denen er immer wieder gern diskutiere. Muss es beim Essen immer Fleisch sein und in diesen Mengen? Ist bekannt, wo und unter welchen Umständen das Tier gelebt hat? Würde die Welt eine bessere werden, wenn sich alle Menschen so verhielten? Da hat Hipp eine klare Position. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder etwas zur Veränderung beitragen kann, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Wenn viele Menschen anders einkaufen, dann macht das richtig Druck auf die Hersteller. Was die Konsumenten nicht kaufen, wird mittelfristig von den Unternehmen auch nicht mehr angeboten. Das ist gelebte Wirtschaftspolitik. Von den verantwortlichen Politikern wünsche ich mir, dass sie viel stärker im Sinne der Konsumenten entscheiden und nicht nur für die Unternehmen. Also für gesundes Essen und nachhaltige und umweltverträgliche Produkte. Wieder ging es in dem Gespräch vor allem um nachhaltigen Konsum. Gibt es nicht auch so etwas wie nachhaltiges Sozialverhalten? Ich frage bei einem Experten für Ethik an. Der Ethiker. Peter Dabrock sitzt im Intercity-Express Richtung Hannover und kämpft mit dem Handynetz. Der 54-jährige Professor für evangelische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg reist als gefragter Diskussions- und Gesprächspartner quer durchs Land. Er ist auch Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, in dem unabhängige Experten zu ethischen Fragen Stellung nehmen. Welche Folgen haben Entwicklungen in Naturwissenschaften, Medizin, Theologie, Philosophie, Ökonomie oder Justiz für den Einzelnen und die Gesellschaft? Es geht dabei nicht um das richtige Handeln des Einzelnen, sondern um den Versuch, gesellschaftliche Veränderungen einer ethisch-moralischen Beurteilung zu unterziehen. Dabrock möchte nicht als Ethikratvorsitzender, sondern als individueller Wissenschaftler mit mir sprechen. Darauf legt er großen Wert. Meine Eltern und Großeltern haben den Krieg erlebt, sagt Dabrock, und auch vor diesem Hintergrund sind mir Rechtsstaatlichkeit und Demokratie so wichtig. Mir liegt alles an einem politischen System, in dem das Wohl der Gemeinschaft nicht einfach den Interessen der Einzelnen geopfert wird. Das aber geht nur mit Kompromissbereitschaft. Wer es schafft, seine eigenen Interessen wichtigen Zielen der Gesellschaft unterzuordnen, ohne sich und seine Überzeugungen zu verleugnen, hat schon viel erreicht. Spontan fällt ihm Ex-Kanzler Gerhard Schröder ein. Dieser angebliche Ego-Politiker hat seine politische Karriere für die Durchsetzung der Arbeitsmarktreformen aufs Spiel gesetzt, weil er davon überzeugt war, dass sie dem Gemeinwohl dienten. Davor habe ich Respekt. Und wie geht das ganz im Kleinen? Wer könnte darüber etwas zu sagen haben? Vielleicht einer, der schon lange auf dieser Welt lebt, der Krieg und Elend kennt und der das Gute deshalb umso mehr zu schätzen weiß. Dieser Mensch wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren, im selben Jahr, in dem in Paris der Versailler Vertrag geschlossen wurde. Er besitzt kein Handy und war noch nie mit dem Flugzeug auf Mallorca. Von Hamburg fahre ich ins Ruhrgebiet, zu meinem Opa. Mein Opa. In einem freundlichen Seniorenheim in Mülheim an der Ruhr lebt mein Großvater Clemens. Er steht im 100. Lebensjahr, oder besser gesagt, meist sitzt er. Seine Beine wollen nicht mehr ganz so, wie er will. Geistig aber nimmt mein Opa es bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee mit jedem 60-Jährigen auf. Wie geht gut? Er denkt lange nach. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Menschen sind heute so beansprucht von Verpflichtungen, dass sie gar nicht mehr zu sich selbst finden. Alle haben nur noch Termine, und wenn sie mal frei haben, ruiniert ihnen das Handy den Tag. Wie soll man da Muße finden, über die eigenen Wertmaßstäbe überhaupt nachzudenken? Er beißt in ein Stück Obstkuchen. Das Richtige und Gute zu tun bedeutet für mich, sich selbst als einmaliges Wesen zu sehen, das in eine Gemeinschaft von Gleichen eingebunden ist. Er redet von einsamen Menschen, die sich selbst und anderen bei all ihrem Streben nach Erfolg und Geld fremd geworden sind. Wir Menschen sind soziale Wesen, und es ist gut und richtig, diese Bindungen zu festigen. Familiäre Bindungen sind notwendig im Wortsinne. Sie wenden die Not. Das Richtige zu tun heißt für mich, Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. Gemeinschaft prägt. Ein guter Mensch ist für mich der, der Haltung zeigt, der aktiv für andere eintritt, auch gegen Widerstände. Der aber dabei tolerant bleibt und den Humor nicht verliert. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn sich ein jeder am Ende eines Tages fragen würde, wie viel Freude habe ich heute bereitet und wie viel hätte ich verbreiten können? Ich spreche mit Opa über frühere Zeiten. Als ich ein Kind war, sangen meine Großeltern im Kirchenchor im Altenberger Dom, einem der schönsten Gotteshäuser, die ich kenne. Die Kirche im Erzbistum Köln beherbergt zugleich eine katholische und eine evangelische Gemeinde. Ich war lange nicht mehr da. Pfarrerin Claudia Posche ist die Schwester einer Kollegin von mir und eine lebenskluge Frau. Ich bitte um ein Treffen. Die Pfarrerin. Claudia Posche, Protestantin, 58 Jahre alt, führt mich durch den Dom und erklärt mir die Motive der herrlichen Kirchenfenster. Die Pfarrerin wirkt vollkommen im Reinen mit sich und dem Leben. Wie geht gut? Spontan fällt ihr ein Mann aus ihrer Gemeinde ein, 70 Jahre alt, freundlich und interessiert. Ein kluger, klarer Beobachter, der sagt, was er denkt. Der keine Angst hat vor Obrigkeiten, sondern Hilfe leistet, wenn er erkennt, dass andere Hilfe brauchen. Ein guter Mensch blickt über den Horizont des eigenen Lebens hinaus und nimmt wahr, was für andere zu tun ist. Aber er bringt sich auch selbst Achtung und Respekt entgegen. Er gibt nicht seine eigenen Bedürfnisse für andere auf. Ich verabschiede mich und mache mich auf den Heimweg und versuche, den Wust der Gedanken und Ideen zu ordnen. Was ist mir wirklich wichtig? Die Familie, Gemeinschaft, Freunde, Lebensmittel zu fairen Preisen. Brauche ich tatsächlich ein Auto? Und könnte ich mich nicht auch außerhalb von Familie und Beruf engagieren? Ich will keiner dieser Gutmenschen werden, die sich anderen moralisch überlegen fühlen, aber ich will irgendwo anfangen. Zurück in Hamburg kaufe ich ein Stück Seife, so wie ich sie als Kind ganz selbstverständlich benutzt habe. Ich fange ganz klein an. Unverpackte Seife statt Duschgel in Plastikflaschen. Ich komme mir vor wie ein Öko-Rebell. Dieser Rebell muss nicht die Welt retten und diese Erkenntnis tröstet. Lao Tse sagt, auch der längste Marsch beginne mit einem ersten Schritt. Kürzlich hat die EU die ersten Verbote für Wegwerfartikel aus Plastik auf den Weg gebracht und auch mein Stück Seife ist ein Anfang. Aller Anfang ist leicht. Alles im grünen Bereich. Es lohnt sich, sein Konsumverhalten zu überdenken. 10 Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Erstens, Pappbecher. Gelb. 10 Minuten benutzt, ab in den Müll. Die Nutzungsdauer eines Pappbechers ist kurz. So wird Coffee to go zur Sauerei für die Umwelt und Porzellantassen sind ökologisch sowieso unbedenklicher. Denkt man. Niederländische Forscher haben jedoch bereits vor mehr als 10 Jahren herausgefunden, die Pappe liegt in der Ökobilanz vorn. Vor allem, weil das Porzellan nach jeder Benutzung energieintensiv mit heißem Wasser gespült werden muss. Allerdings sind die Daten, die der Forschung zugrunde liegen, inzwischen veraltet. es gibt mehr Ökostrom als früher und Spülmaschinen kommen mit weniger Energie aus. Und ein gravierender Nachteil, der Pappbecher bleibt so oder so. Die allermeisten werden nicht recycelt, sondern in öffentlichen Mülltonnen entsorgt und schließlich verbrannt. Zweitens. Ökostrom grün. Der Anteil erneuerbarer Energien lag in Deutschland zuletzt bei etwa 38%. Noch immer glauben viele Menschen, die Ökostrom beziehen, dass ihr Strom geradewegs aus einem Wind- oder Wasserkraftwerk in ihre Steckdose fließe. Das ist falsch. Oft preisen Anbieter auch Strom als Ökostrom an, den sie aus Kohle- oder Atomkraftwerken beziehen. Möglich wird das durch den Kauf von Herkunftsnachweisen. Diese Zertifikate belegen, dass an anderer Stelle tatsächlich sauberer Strom ins europäische Netz eingespeist wird. Stromkunden sollten also darauf achten, dass der Anbieter tatsächlich selbst Ökostrom herstellt. Diverse Siegel bieten eine Orientierung, auch wenn sie längst nicht alle gut sind. Als sehr empfehlenswert gilt beispielsweise das Label Grüner Strom von Umweltverbänden. Mehr Infos bei www.marktwächterenergie.de. Wächter mit AE. Drittens. Getränkekartons gelb. Quadratisch, praktisch, gut. Wie ökologisch sinnvoll Getränkekartons wie Tetrapack sind, ist umstritten. Sie bestehen aus Kunststoff, Papier und Aluminium, was das Recycling kompliziert macht. Andererseits sind sie viel leichter als Glasflaschen, was den Transportaufwand reduziert. Das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg macht folgende Rechnung auf. Getränkekartons sind umweltfreundlicher als Einwegflaschen aus Kunststoff, selbst wenn die Tetrapacks gar nicht recycelt werden. Am besten sind Mehrwegflaschen, wenn sie weniger als 200 Kilometer transportiert und mindestens 15 Mal wiederbefüllt werden. Etwa die sogenannten Poolflaschen aus Glas, die mehrere Getränkehersteller verwenden. Viertens. Kochwäsche rot. Oma steckte früher alles, was weiß und schmutzig war, in die Kochwäsche. Das ist heute ökologischer Unsinn. Werden 5 Kilo Wäsche mit 90 Grad gewaschen, liegt der Stromverbrauch etwa dreimal so hoch wie bei 40 Grad. Sauber wird's auch bei niedrigeren Temperaturen. Denn die Waschmittel sind besser geworden. Hygienisch rein wird die Wäsche auch bei 60 Grad, wenn ein Vollwaschmittel in Pulverform verwendet wird. Das enthält im Gegensatz zu Flüssigprodukten jene Bleichmittel, die nicht nur Flecken entfernen, sondern auch Keime töten. Gegen den Biofilm, der sich mit der Zeit in der Waschmaschine bildet, genügt es bereits, die Maschine einmal im Monat mit 60 Grad zu waschen. Fünftens. E-Autos gelb. Autofahren ohne die Umwelt zu schädigen? Das geht nicht. Nicht mal mit einem Elektroauto. Denn in Deutschland stammt der Strom noch größtenteils aus Kohlemeilern und diese Kraftwerke setzen etwa 500 Gramm Kohlendioxid frei, um eine Kilowattstunde elektrischer Energie zu produzieren. Bei einem Stromverbrauch von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ergibt sich ein effektiver Ausstoß von etwa 75 Gramm pro Kilometer. Das ist nicht bedeutend weniger, als ein effizienter Verbrennungsmotor emittiert. Hinzu kommt die Umweltbilanz der Batterieproduktion. Allein für den Energiebedarf der Herstellung gilt, dass pro Kilowattstunde Speicherkapazität etwa 140 Kilo CO2 freigesetzt werden. Die Produktion eines Stromspeichers von 36 Kilowattstunde führt also zur Freisetzung von etwa 5 Tonnen Kohlendioxid. Die hätte das Elektroauto erst nach etwa 100.000 bis 150.000 Kilometern gegenüber dem herkömmlichen Auto eingespart. Die sauberste Lösung wäre die komplizierteste und unrealistischste. Pro E-Auto eine eigene Solaranlage auf dem Dach der eigenen Behausung. Sechstens. Biofleisch, gelb. Weltweit macht die Fleischproduktion etwa 14-18% aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus. Durch die Tiere selbst und durch den Anbau von Futter. Biofleisch verursacht 5-15% weniger Emissionen. Für Biofutter werden Böden weniger durch Pestizide belastet und Arten besser geschützt. Die Lebensbedingungen für die Tiere sind unter Umständen nur minimal besser. So wird einem Bio-Schwein, das nach EU-Norm gehalten wird, nur ein halber Quadratmeter mehr Platz im Stall zugestanden als einem Tier aus konventioneller Haltung. Wirklich gut für die Umwelt ist auch Biofleisch nicht. Wer nicht verzichten will, kann zu Bio-Anbietern wie Demeter oder Naturland greifen, die sich besonders strenge Regeln für das Wohl der Tiere und Nachhaltigkeit gegeben haben. 7. Flugreisen. Rot. Will man einen globalen Temperaturanstieg um mehr als 2 Grad verhindern, muss man im Jahr 2050 bei 1 Tonne Treibhausgas pro Kopf landen. Damit wäre Fliegen in Zukunft praktisch tabu. Flugreisen vermeiden oder vermindern lautet schon heute das wichtigste Gebot für Umweltschützer. Wer trotzdem fliegt, kann Emissionen kompensieren. Der Fluggast zahlt einen zusätzlichen Geldbetrag, etwa an eine Firma wie Atmosphere, welche das Geld in Projekte investiert, die zu einer CO2-Reduktion irgendwo anders in der Welt führen, beispielsweise in Entwicklungsländern. Das ist nur sinnvoll, wenn das Geld in zertifizierte Projekte fließt, die ein Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit haben. 8. Grüne Geldanlage. Grün. Nachhaltige Geldanlagen machen nur etwa 3% des Marktes aus. Aber der Anteil wächst stetig. Als nachhaltig gelten Wertpapiere von Unternehmen, die auf ethische, ökologische und soziale Standards achten. Sie können sich zum Beispiel auf ESG-Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verpflichten. Firmen, die mit Kernenergie, Waffen, Glücksspiel, Gentechnik oder Alkohol Geschäfte machen, bleiben außen vor. Aber einheitliche Siegel für grüne Geldanlagen fehlen bisher. Ein Orientierungspunkt kann eine Liste mit empfehlenswerten Investmentfonds auf der Homepage des Forums Nachhaltige Geldanlage FNG sein. www.fng-siegel.org 9. Carsharing, Gelb. Etwa 2,5 Millionen Menschen sind derzeit in großen deutschen Städten Kunden eines Carsharing-Anbieters wie Car2Go oder DriveNow. Die erlauben ihren Nutzern, das Auto innerhalb einer definierten Zone an beliebigen Stellen anzumieten und abzustellen. Rechnerisch teilen sich dabei 215 Menschen ein Auto. Andere Carsharing-Firmen wie Cambio oder Flingster stellen ihren rund 500.000 Kunden die Autos an bestimmten Stationen zur Verfügung, wo sie auch wieder abgegeben werden müssen. Hier nutzen statistisch 53 Menschen ein Auto. Auf deutschen Straßen fahren etwa 18.000 Carsharing-Fahrzeuge. Typische Nutzer sind junge, gut ausgebildete Stadtbewohner. Wie viele Menschen aber tatsächlich das eigene Auto abgeben, weil es Carsharing gibt, lässt sich nur grob schätzen. Studien sprechen bei stationsbasierten Angeboten von 12-25%, bei ungebundenen Angeboten von 0,5-9%. Zu wenig für eine echte Verkehrswende. Dafür braucht es eine Gesamtstrategie. Ein besser ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, bessere Radwege, Grünflächen statt Parkplätze. 10. Dämmung, Grün. Wie sinnvoll ist die Dämmung von Wohnhäusern für die Ökobilanz? Sehr sinnvoll. 2016 haben Wissenschaftlerinnen vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin alle Aspekte der energetischen Sanierung unter die Lupe genommen. Dämmmaterial, neue Heizung, neue Fenster. Die Treibhausgase, die bei der Produktion der neuen Bauteile freigesetzt wurden, spart das Haus während des Betriebs ein. Bei der Heizungsanlage innerhalb von Monaten, bei der Dämmung kann es einige Jahre dauern, bei Fenstern 10 Jahre. Aber macht sich die Dämmung auch im Portemonnaie bemerkbar? Oft lohnt sich die Dämmung der Keller und der obersten Geschossdecke oder des Dachs. So lassen sich bei einem Einfamilienhaus oft unten 5% und oben 7% der Heizkosten sparen. Bei einem Mehrfamilienhaus geht mehr Wärme über die Fassade verloren. Die Außendämmung ist teuer und kann als Modernisierungsmaßnahme auf die Miete aufgeschlagen werden. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.